Lieber Alexander, herzlichen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen, dass manches, was die Frau Professor so in wunderbarer Weise präsentiert hat, in meinem Vortrag auch drauf kommen wird, umso besser, sagt sie. Das zeigt aber, wie gut die Zusammenarbeit auch zwischen der Frauenklinik und deiner Abteilung ist. Das Zweite, wo ich mich entschuldige, ist, Prävention kommt aus der Frauenheilkunde. Etwas provokant, aber ich habe sie auch unter Anführungszeichen geschrieben. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einige Basics am Anfang, einige basale Bemerkungen. Es hat ja in den letzten Jahren dieser Paradigmenwechsel ganz deutlich stattgefunden, dass die Prävention eigentlich vor der kurativen Medizin kommen soll. Das ist in unseren Köpfen seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Kopf. Langsam beginnen es die Politiker auch zu begreifen und nicht nur in Sonntagsreden sprechen sie davon. Aber wenn man bedenkt, dass das gesamte Budget in Österreich 1%, 1,5% für die Prävention ausgegeben wird und 98,5% für die kurative Medizin, ist sicherlich noch ein Aufholbedarf. Weitere Basics. Präveniere zuvorkommen, verhüten, das sind vorbeugende Maßnahmen gemeint, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Und die Frau Professor hat ja eigentlich manche Krankheitsbilder dargestellt und ich bin sozusagen glücklich, dass ich jetzt schon davor komme und gleich meinen Vortrag bringen kann. Nämlich durch Einsatz medizinischer, sozialmedizinischer und psychosomatischer und sozialer Maßnahmen, das ist alles Inhalt der Prävention, zur Verhütung einer Krankheit, das ist die primäre Prävention, zur Früherkennung einer Krankheit, das ist die sekundäre Prävention bzw. Vermeidung fortschreitend bzw. Rezidiv einer Erkrankung. Die Prävention hat dort einzusetzen, wo die Krankheit entsteht. Und der Gynäkologe ist, wir nennen uns Familienärzte, tatsächlich ist der Gynäkologe, die Gynäkologin, die einzige Ärztin, der einzige Arzt, der in manchen Lebensalter der Frau überhaupt aufgesucht wird. Dann geht sie möglicherweise erst zum praktischen Arzt und wenn wir dann ein Problem haben, kommen wir natürlich auf die Spezialisten zu. Aber die erste Ansprechperson ist nicht so selten der Gynäkologe und ich lehre meine Schüler immer, ich sage, wie gehen Sie mit einer Patientin um, die bei Ihnen bei der Tür hereinkommt und Sie sie noch gar nicht kennen, dann sagen Sie, ich frage nach dem Zyklus und nach der letzten Regel. Ich sage, das ist alles nicht die erste Frage. Es sind die familiären Umstände, die Risikokonstellationen in der Familie zuerst einmal zu erfragen. Also Familienanamnese, das sollte Beginn jeder gynäkologischen Exploration sein. Die persönlichen Daten und der Lebensstil, Eigenanamnese, natürlich in unserem Fachbereich vor allem die gynäkologische und die geburtshilfliche Anamnese. Aber nicht zu vergessen ist auch die psychosoziale Anamnese. Das alles sind Dinge, die dann sozusagen ein Risikoprofil für Krankheiten ergeben und das sollte also der Beginn jeder gynäkologischen, frauenärztlichen Exploration sein. Nun, die Patientin kommt zu Ihnen und sagt, Herr Doktor, untersuchen Sie mich, damit ich nicht krank wäre. Aber es ist, macht, was die Prävention betrifft, macht nicht alles einen Sinn. Es muss eine, für eine sinnvolle Prävention muss ein Bedarf gegeben sein, der ist meistens gegeben, aber es müssen auch geeignete Tools zu vorhanden sein. Das heißt, es müssen auch Mittel haben, um diese Prävention durchführen zu können. Und da müssen wir sagen, und das wissen Sie alle, ist die Frauenheilkunde natürlich in verschiedener Weise privilegiert. Ist ein Bedarf vorhanden, in allen Lebensaltern der Frau ist dieser Bedarf gegeben. Und es sind geeignete Tools vorhanden. Nur als Beispiel ist der zytologische Abstrich, der PAP-Abstrich, der ja seit 50 Jahren praktisch damals vom Georges Papanikolaou eingeführt wurde. Er hat dann Präparate von Krebs abgestrichen und hat dann ganz schreckliche Bilder, wie sehen Sie auf der rechten Seite, in seinem Atlas publiziert. Und das ist, der Krebsabstrich ist sicher das beste Beispiel für Sekundärprävention. Da ist also schon eine Veränderung vorhanden, die natürlich in einem Vorstadium ist, in einem Frühstadium ist und geheilt werden kann. Aber es ist Sekundärprävention. Diese Sekundärprävention hat dazu geführt, dass in den letzten 40 Jahren die Rate, die Mortalität an Zervixkarzinom auf ein Drittel zurückgegangen ist. Es gibt in der Medizin wenige Erfolge in der Größe, wohingegen zum Beispiel das Ovarialkarzinom oder das Corpus, das Gebärmutter der Höhlenkarzinom in der Mortalitätsstatistik gleich geblieben ist. Wir sind aber schon einen Schritt weiter. Wir sind gerade, was das Cervixkarzinom betrifft, haben wir einen Paradigmenwechsel durchgemacht von der sekundären Krebsabstrich zur primären Prävention durch die Impfung, Immunisierung gegen HPV-Infektionen, weil wir ja wissen, dass 99,9% aller Cervixkarzinome HPV-assoziiert sind. Und wenn wir die Entzündung, die Infektion vermeiden, dann kommt es zu keiner Zellveränderung, die man dann mit Abstrich vielleicht auch noch erkennt und schon gar nicht zu einem Gebärmutterhalskrebs. Nun, es gibt natürlich nicht onkologische Erkrankungen, also nicht nur Krebs, der durch die HPV-Infektion hervorgerufen wird. Große Statistiken, zum Beispiel in Australien, zeigen, dass die Kondylome, die Feigwarzen, von 11,7% bei einer Impfung der jugendlichen Bevölkerung, der Mädchen, auf 4,8% zurückgegangen sind. Drei Viertel der Mädchen sind also im Mädchenalter geimpft worden. Aber das Interessante ist, dass nicht nur die Inzidenz der Kondylome bei den Mädchen zurückgegangen sind, sondern auch bei den nicht geimpften Buben. Das heißt also, dass hier die Herdenimmunität gegriffen hat, dass es so keine Infektion der Mädchen auf die Buben gibt. Von dem leben ja eigentlich, muss man sagen, die Impfgegner, dass sie weniger infiziert werden, weil die anderen geimpft worden sind. Auch die Veränderungen, die bösartigen Vorstadien, sind zu 38% zurückgegangen bei den Mädchen unter 18 Jahren durch diese Impfprogramme, die es in Australien gegeben hat. Was tut sich sonst noch in der Onkologie? Die Frau Professor hat ja schon gezeigt, dass das Mammakarzinom das häufigste Karzinom, 28%, mehr als ein Viertel aller Karzinome der Frau sind Mammakarzinome. Und hier ist auch der Gynäkologe gefragt, er lehrt die Patientin die Selbstuntersuchung, er hat die Brust zu untersuchen bei jeder Kontaktaufnahme mit der Patientin in der Ordination und schickt die Patientin zur Bildgebung, zum Ultraschall, zur Mammographie und eventuell zum MRI. In Amerika ist man auch hier schon wieder ein bisschen weiter. Patientinnen, die ein höheres Risiko aufweisen, haben die Möglichkeit zur primären Prävention. Da werden gewisse Risikoindizes erfüllt mit dem Gel-Modell und dann wird eventuell ein SERM, selektiver Östrogenrezeptormodulator, der sozusagen die Rezeptoren in der Brust gegen Östrogene blockiert, wird eingesetzt, um dieses Risiko zu minimieren. Tamoxifen, ein Medikament, das Sie sicher alle wissen, das ist seit 50 Jahren am Markt, Raloxifen, ein ähnliches SERM oder auch Aromatase-Hemmer zur Risikoreduktion der Rezeptorpositiven Mammakarzinoms. Bei den Mutationsträgerinnen BRCA1 oder BRCA2 kann das nicht fruchten, weil die sind triple-negativ. Die haben keine Östrogenrezeptoren, aber gerade in der letzten Zeit haben wir ja von der Angelia Jolie, ich glaube so heißt sie, gehört, dass sie einfach eine ablative Operation, dass sie beidseits eine Mastektomie durchgeführt hat. Das war eine große Sensation in allen Medien. Wir müssen allerdings sagen, dass das in Österreich dutzende Male im Jahr auch so vorkommt. Dieses BRCA1-Gen, die Mutation oder BRCA2-Gen, ist aber nicht nur für die Brust, fürs Brustkarzinom. Mit einem Risiko von immerhin 80% kriegen die Frauen, die diese Genmutation haben, ein Brustkarzinom, aber 60% der Frauen kriegen auch ein Ovarialkarzinom. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, nach abgeschlossenem Kinderwunsch oder nach dem 40. Lebensjahr zu überlegen, nach reiflicher Überlegung bzw. Aufklärung der Patientin für und wider und die Patientin dann entscheiden zu lassen, ob sie hier eine primäre Prävention in beidseitiger Entfernung der Eierstöcke durchführen lassen will. Aber das Risiko ist, wie gesagt, schon sehr, sehr hoch. Es ist natürlich aber viel einfacher bei uns. Wir müssen gar nicht so weit greifen, dass wir Genmutationen haben. Wir haben den Patientinnen Risikofaktoren mitzuteilen. Sie kommt in die Ordination und erzählt, dass also die Hormontherapie ganz, ganz schädlich ist. Die kombinierte Hormontherapie hat aufgrund dieser Studie, der WHI-Studie, doch gezeigt, dass ein höheres Risiko für Mammakarzinom vorhanden ist. Also es gibt natürlich Kritik an dieser Studie. Aber was viel einfacher ist, wir können ja sagen, dass das Mammakarzinomrisiko wesentlich erhöht wird durch das Rauchen, durch fehlende Bewegung, wie die Frau Professor schon gezeigt hat, durch Alkohol oder überhaupt starkes Übergewicht. Und das sind ja Dinge, die eigentlich sehr basal mitgeteilt werden können. In der Geburtshilfe und zweiten Säule unseres Faches war Anfang der 70er Jahre ein Shift von der traditionellen Geburtshilfe zur Geburtsmedizin, Perinatalmedizin zu sehen. Ziel war es, reife und gesunde Kinder. Auch hier wieder war ein großer Bedarf, ich habe gesagt, Bedarf muss da sein und eine Möglichkeit, diesen Bedarf zu erfüllen, muss auch da sein. Die schlechten geburtshilflichen Ergebnisse, wir waren wesentlich schlechter als Deutsche, Niederländer, Engländer. Und zwar waren unsere pränatalen Mortalität ist fast doppelt so hoch gewesen wie in den anderen Ländern. Das war der Bedarf. Die Verbesserung war das Tool war die Verbesserung der Betreuung von Schwangeren, sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Richtung. Der Mutter-Kind-Pass wurde 1974 eingeführt. Anamnese, wichtig, ich habe gesagt, die Anamnese soll immer als erstes erfragt werden, aber es war damals auch eine interne Untersuchung. Das Ministerium hat sich also diese Gelegenheit nicht nehmen lassen, dass 98% der Schwangeren einen Mutter-Kind-Pass gehabt haben und gesagt, wann ich die Patientinnen schon habe, wann ich die Schwangeren, das sind ja keine Patientinnen, wann ich die Schwangeren schon habe, dann möchte ich auch eine interne Untersuchung. Ich möchte ihnen in den Mund schauen, wie die Zähne ausschauen, Herz-Kreislauf, lauter Dinge. Das war eigentlich ein erstes präventivmedizinisches Tool, das es in Österreich generell gegeben hat und das sehr gut angenommen war. Sie wissen ja, dass man damals auch etwas Geld dafür bekommen hat. Und schon in den ersten 5 Jahren nach Einführung dieses Gesundheitsprogrammes ging die peränatale Mortalität um 40% zurück. Heute liegen wir nicht bei 14,9, wie Sie rechts sehen, sondern wir liegen bei 6 Promille. Das ist also wahrscheinlich kaum in einem anderen Teilbereich der Medizin ein derartiger Erfolg zu vergegenwärtigen. Auch hier ein Paradigmenwechsel, der Frau Professor hat es auch schon angekündigt, von der sekundären zur primären Prävention. Prepare for pregnancy. Wir bereiten die Frauen schon in der gynäkologischen Ordination vor für die Schwangerschaft. Da ist sie noch gar nicht schwanger. Gewichtsprobleme werden angesprochen, Nährstoffsupplementation, Folsäure. Es gibt in Amerika schon eine Pille, wo praktisch Folsäure drinnen ist, weil die Patientin soll ja mit der Folsäure nicht anfangen, erst wenn sie schwanger ist, sondern sie sollte möglichst schon 3 Monate, bevor sie schwanger ist, mit der Folsäure anfangen. Und manche werden im ersten Zyklus nach der Pillenabsetzung schwanger und deshalb ist in der Pille schon die Folsäure drinnen. Der Impfstatus, ganz, ganz wichtig. Der Gynäkologe, Gynäkologin entwickelt sich immer mehr zur Impfärztin, zum Impfarzt und natürlich Zahnarzt, ganz wichtig, das Gebiss gehört saniert, um Sepsiszustände zum Beispiel in der Schwangerschaft auszuschieben. Und wir haben von der Epigenetik auch schon gehört, von der Frau Professor, Prägung des Kindes durch pränatale Faktoren, Fetal Origins of Adult Disease, da gehört die intrauterine Mangelernährung, haben wir ein sehr schönes Tier gesehen, Prä- und Neonatal-Überversorgung, fetale Stressaktivierung führt zu Fehlprogrammierung, späteren Erkrankungen, Diabetes mellitus, Abortus und so weiter. Also es ist nicht alles nur die Genetik, wie uns die Patientinnen zu verstehen geben, sondern es ist auch vieles, ist die Epigenetik, die hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Zukunft in der Frauenheilkunde, meine Damen und Herren, hat bereits begonnen und wir orientieren uns an dem Prinzip des Female Health. Auch dieses Tier haben wir schon in anderer Weise gesehen. 49% der Frauen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und hier gibt es einen enormen Abfall zwischen den östlichen Bundesländern und den westlichen Bundesländern. Also es kann nicht alles nur genetisch sein, sondern es ist natürlich der Lifestyle, der hier eine ganz große Rolle spielt. Der Gynäkologe ist der erste Arzt in den meisten Fällen, der angesprochen wird mit Gewichtsproblemen. Die Patientin sagt, ich esse ja gar nicht mehr als vor 10 Jahren oder ich esse viel weniger und ich brauche das nur anschauen, eine Torte, ich esse sie gar nicht und ich habe Gewichtsprobleme. Der Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen, Knochengesundheit etc., das sind lauter Dinge, die in der gynäkologischen Praxis artikuliert werden. Ich stehe nicht an dafür, dass ich dann diese Dinge behandle oder sie weiterführe, sondern dann kommt die Interdisziplinarität zur Geltung, dann schicken wir sie weiter, die Patientin, aber der primäre Ansprechpartner ist nicht allzu selten der Gynäkologe, der dann als Gatekeeper fungiert. Die viel gescholtene Hormonersatztherapie, Hormontherapie in der Peri- und Postmenopause, da ist nach dem Abfall 2002 von der WHI-Studie, wo alles so schrecklich ist, eine völlig ungeeignete Studie, um das nachzuweisen, ist hier wieder eine Renaissance jetzt zu erleben. Ich möchte nur so viel sagen, dass diese S3-Leitlinie eine wahnsinnig aufwendige Leitlinie ist. Sie sehen, wie viele Gesellschaften hier mitgetan haben, vor allem Onkologen mitgehabt haben, die halt die Hormonersatztherapie immer verteufelt haben. Wir Gynäkologen, endokrine Gynäkologen, haben sie natürlich immer in den Vordergrund gewagt. Klassische klimakterische Beschwerden, Level of Evidence 1a, besser geht's nicht. Vulvovaginale Atrophie, rezidivierende Harnwegsinfekte, Bewegungsapparat, Knochenstoffwechsel, das sind lauter Dinge. Wenn die Patientin diese Beschwerden hat oder familiär diese Beschwerden auf sie zukommen, so sollte hier eine Prävention durch Hormontherapie durchgeführt werden. Auch die koronare Herzkrankheit, sogar in der WHI-Studie, in der bösen Studie gegen die Endokrinologen, hat sich gezeigt, dass richtig gegeben, Window of Opportunity, sagen wir, also der richtige Zeitpunkt zu Beginn der Hormonsubstitution zwischen dem 50. und 59. Lebensjahr mit Beendigung um das 59. Lebensjahr, die Inzidenz der koronaren Herzkrankheit gesenkt werden kann. Alterungsprozesse der Frau ist sowieso klar, Kognition und Demenz ebenso. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich bin etwas emotional, weil ich glaube da wirklich, dass die Prävention ein Definitionsmerkmal unseres Faches ist und dass die gynäkologische Praxis praktisch das Zentrum dafür am Anfang vor allem vorhanden ist. Was wollen unsere Patientinnen? Sie wollen älter werden und dabei jung bleiben. Das wollen wir alle, das wollen nicht nur unsere Patientinnen. Dazu wichtig, und auch da hat die Alexandra schon darauf hingewiesen, ist das gesunde Lebenserwartung, Disability Free Life Expectancy, das Verhältnis zwischen gesunden Lebensjahren und Lebensjahren, die der Mensch ohne Behinderungen verbringt. Sie sehen, dass die Lebenserwartung in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren um mehr als 10 Jahre angestiegen ist. Aber wie schaut die Situation tatsächlich aus? Die Situation ist bei Gott nicht so erfreulich. Sie sehen, dass die Männer mit 65 Jahren noch eine Lebenserwartung von 17 Jahren haben, die Hälfte dieser Jahre im guten Gesundheitszustand. Die Frauen haben 20 Jahre Lebenserwartung mit 65 Jahren, aber nur 44% in gesunden Zustand. Also das sind schon Dinge, die uns zu denken geben muss. Und die Alexandra hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass Österreich hier unter dem letzten Drittel Europas ist, dass wir also da viel Nachholbedarf noch haben. Wir wollen länger selbstbestimmt leben bei guter Gesundheit. Wir wollen keine Pflegefälle sein, sondern wir wollen bei guter Gesundheit länger leben. Und unseren Patientinnen, den Frauen, die die gynäkologische Ambulanz oder die Ordination aufsuchen, kommt hier eine Schlüsselrolle zu, nicht nur für sich selbst, sondern für ihre ganze Familie, was gesundheitsrelevanten Lebensstil betrifft. Unsere Aufgabe ist, Gesundheitskompetenz diesen Frauen zu vermitteln, sie zu beraten, damit sie diese Gesundheitsinformation hinterfragen, besser verstehen und sie dann auch weitergeben, nicht nur was ihre eigene Lebenssituation betrifft, nothing about me without me, sondern auch was die Lebenssituation ihrer Familie betrifft. Und wenn wir abschließend schauen, welche sind die größten Errungenschaften von Public Health? Die Gynäkologen sind in vielen Beziehungen beteiligt, was die Impfungen, ich habe es gesagt, Kontrolle von Infektionskrankheiten, Rückgang der Herz-Kreislauf-Mortalität, Senkung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit, die Familienplanung sowieso, Erkenntnis und Bekämpfung Gefahren, Tabakkonsum und Alkoholkonsum. Meine Damen und Herren, educate a man and you educate an individual. Afrikanisches Sprichwort, educate a woman and you educate a nation or you educate a family. Dankeschön.